Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studentenfutter Business. Mein Name ist Eddie und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Geschäftsführer von Budni, Christoph Wülke. Mit Herrn Wülke habe ich über seine Rolle bei Budni gesprochen und wir haben uns ebenfalls darüber ausgetauscht, wie das Familienunternehmen aus Hamburg damals entstanden ist und wie die Wachstumsstory von damals bis heute gelaufen ist. Außerdem habe ich ihn gefragt, wie er die durch Flink und Gorillas getriebene Disruption im Lebensmittel- und Drogerie-Einzelhandelsmarkt beurteilt. Darüber hinaus ging es um die Customer Experience von Budni am Point of Sale, sowie das Unternehmen diese jetzt von Hamburg ebenfalls verstärkt nach Berlin tragen will, indem sie dort neue Standorte eröffnen. Wer also Bock auf Insights aus einem Hamburger Kultunternehmen hat, sollte jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Vergesst bitte nicht, diesen Podcast auf Apple Music oder Spotify zu abonnieren, je nachdem, wo ihr ihn gerade hört, und lasst auch gerne eine gute Bewertung da. Ansonsten folgt uns selbstverständlich wie immer auf Instagram, um dort noch mehr exklusiven Studentenfutter-Content zu konsumieren. Jetzt aber erstmal genug geschnackt und direkt rein in den Podcast mit Christoph Wülke. Viel Spaß! Moin, Herr Wülke, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich würde ja sagen, Sie haben mich eingeladen. Ich bin hier bei Ihnen in der.
Ja, gut, okay. Dann haben wir das ja gegenseitig gemacht. Sie haben mich zum Podcast eingeladen und ich Sie zu uns ins Büro.
Eine gegenseitige Einladung. Das war schon mal ein guter Start. Wir haben bei Studentenfutter immer so 5 schnelle Fragen vorab, um ein bisschen warm zu werden. Ich würde sagen, ich schieße einfach mal los.
Ja.
Wie viele Drogerieartikel benutzen Sie in Ihrer Morgenroutine?
Oh, ich würde sagen, für einen Mann verhältnismäßig viel, weil ich große Freude habe, auch Sachen auszuprobieren. Die Frage ist, ob Sie eine Haarbürste auch schon dazu zählen. Also ich würde sagen, ich benutze bestimmt in der Morgenroutine so um die 10 Produkte, die wir verkaufen.
Okay, das ist schon eine ordentliche Zahl. Ist das über?
Ja gut, da sind Sie aber schnell. Wenn Sie Duschgel nehmen, dann haben Sie Haarshampoo, dann haben Sie Conditioner, dann haben Sie Bodylotion, dann haben Sie Gesichtscreme, dann haben Sie in meinem Alter auch schon Augencreme und eine Haarbürste und vielleicht noch Haargel und schon sind Sie relativ schnell bei 10 Produkten. Ja.
Ist das auch so die durchschnittliche Anzahl, die der männliche Kunde von Ihnen als Drogerieartikel quasi benutzt?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Also wir haben zwar ein großes Interesse, auch unsere Kunden näher kennenzulernen, aber das ist ja anhand von Abverkaufsdaten und anderen Dingen wissen Sie das ja nicht immer so genau, wer kauft ein, für wie viele wird eingekauft und wie ist das so. Und ich glaube, man muss halt auch immer berücksichtigen, dass es gibt ja nicht den Kunden. Also man glaubt ja immer so, es gibt so, ja klar, natürlich gibt es auch irgendwas einen Durchschnitt, aber der ist ja überhaupt nicht repräsentativ für die Menschen an sich. Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich gibt es eher bei den Männern zwei extreme Fraktionen. Es gibt die Fraktion, die eher Drogerieartikel sehr stark auch im Supermarkt einfach einkauft und als Mitnahmeartikel hat, weil man halt irgendwas braucht zum Duschen. Mhm. Und wir sprechen da eher dann immer von Kunden, die ein höheres Involvement in die Kategorie haben. Die werden wahrscheinlich dann eher im Drogeriemarkt eventuell ihre Produkte kaufen. Aber das ist auch jetzt nur sehr grob schlechtig beschrieben und hat nicht den Anspruch auf absolute Wahrheit.
Alles klar. Zweite Frage, Flink oder Gorillas, wenn Sie Lebensmittel online bestellen?
Jetzt würde ich was sagen, weder noch. Also sind beides keine Modelle, die ich wirklich nutze.
Okay. Ihr Lieblingsrestaurant in Hamburg? Sie sind ja Hanseat.
Das ist total unfair für alle anderen, die jetzt nicht genannt werden, weil es gibt mehrere, finde ich, sehr gute Restaurants. Ich schätze sehr das Rexrot, aber ich mag auch das Plat de Jour, aber ich mag auch mal irgendwie den einfachen Italiener, der hier sofort um die Ecke ist. Also nein, es gibt nicht das Restaurant, wo ich sage, wenn in meinem Geburtstag feiere ich immer in dem Restaurant, weil das mein Lieblingsrestaurant ist. Da bin ich nicht so festgelegt.
Sehr schön. Die wahrscheinlich wichtigste Frage als Hamburger: HSV oder St. Pauli?
St. Pauli.
Okay, wie lange schon? Schon immer oder?
Schon sehr, sehr lange.
Okay.
Schon immer würde ich nicht sagen. Ich glaube, da gab es das ja manchmal auch dann so ein bisschen umfeldabhängig. Aber schon sehr, sehr lange St. Pauli.
Sehr schön. Und was war das letzte Buch, das Sie gelesen haben?
Das letzte Buch, ja, jetzt komme ich wahrscheinlich auf den Titel. Es ging halt darum, sehr passend gerade zur aktuellen Ukraine-Krise, wie Geografie politische Prozesse beeinflusst.
Okay.
Aber ich komme gerade nicht auf den Titel.
Aber war lesenswert, auf jeden Fall.
Ja, es macht nochmal, also es war zufälliger, es war ein Zufall, es war jetzt nicht wegen der Ukraine-Krise, aber es war nochmal, gerade in dem Aspekt nochmal sehr erhellend, warum halt auch so ein Land vielleicht wie Russland eine sehr hohe Empfindlichkeit für gewisse Dinge aus ihrer Geschichte heraus haben und der geografischen Lage.
Okay. Ja, das klingt spannend. Ich würde sagen, 5 schnelle Fragen an, haben wir überstanden. Dann können wir, glaube ich, jetzt einmal reinstarten. Und mich würde es tatsächlich sehr interessieren, wie Sie zu Budni gekommen sind, so ein bisschen was über Ihre Person selbst zu erfahren. Ja, vielleicht erstmal so grob die Geschichte. Wie ging das damals los? Wie sind Sie zu Budni gekommen oder Ihre Familie dann zu Budni gekommen?
Ja, also gegründet ist es ja von meinem Urgroßvater. So, das erklärt ja dann schon, wie unsere Familie dazugekommen ist, indem der sich nämlich entschieden hat, 1912 Unternehmer zu werden. Und ursprünglich eigentlich mal ganz Anfang eher mit Bandagen, also so ein bisschen wie so heute ein Sanitätshaus vielleicht beschrieben ist, aber dann sehr schnell in das Thema eher Konsumgüter eingestiegen ist. Und damals muss man sich ja, das ist ja eine ganz andere Zeit gewesen, wo Konsumgüter noch eine ganz andere Verfügbarkeit hatten und sich damals überlegt hatte, ob es nicht ein günstigeres Modell gibt für Menschen, die nicht so viel Geld haben, Konsumgüter günstiger zu machen. Weil früher gab es halt meist nur die Kaufhäuser und davor gab es noch einen Großhandel und so weiter.
Ja.
Und er halt versucht hat, die erste Stufe schon mal auszuschalten und zu sehen, wie schaffe ich das eigentlich, da ein günstiges Angebot auch für Menschen zu schaffen, die nicht so viel Geld haben. So, das ist, sag ich mal, jetzt mal ganz verkürzt die Gründungsgeschichte, die Wudni hat. Sonst zu mir selber, sag ich mal, es gibt eigentlich drei Daten, die für mich entscheidend sind, was das Unternehmen betrifft. Das erste ist meine Geburt. Also interessanterweise habe ich genau mit der Firma zusammen Geburtstag am gleichen Tag. Sag ich mal, so, man sieht man an meinem Kopf gar nicht die Geburtszange. Also naja, ganz natürlich an dem Tag. So, da ist man natürlich irgendwie in dieser Unternehmerfamilie mit drin. Das zweite ist für mich so ein bisschen, dass ich mit 7,5 anfangen durfte, mein Taschengeld in der Filiale zu verdienen und das auch bis zum Abi gemacht habe und dann, sage ich mal, ich habe ein duales Studium gemacht.
In danach, Karlsruhe, richtig?
In Karlsruhe, genau, bei der BA Karlsruhe damals noch, heißt glaube ich heute auch anders. Ich glaub, aber
DHBW
heißt ja, genau, also das ändert sich ja alles, aber früher hieß es einfach ganz leicht Berufsakademie in Karlsruhe und habe meinen Praxisteil bei DM damals absolvieren dürfen.
Mhm. Also auch mal bei der Konkurrenz dann reingeschaut.
Ja, ich glaube, dass ja heute würde man das so bezeichnen, wenn man das ja bei mir jetzt schon 20 Jahre her, damals war das keine Konkurrenz, weil es gab gar kein DM in Norddeutschland.
Okay.
Und es gab ja auch noch erheblich mehr Player. Also früher waren die Drogeriemärkte ja noch viel mehr, sag ich mal, lokal oder regional organisiert. Also dann gab es uns, dann gab es zum Beispiel in Kloppenburg in Norddeutschland, dann gab es einen Irrplatz eher in Richtung Westdeutschland, dann gab es einen Rossmann, der dann vielleicht schon so Deutschland bis zur Mitte sozusagen besetzt hat. Auf der anderen Seite gab es den DM, aber dann gab es noch ein KD und das kennen Sie wahrscheinlich alles gar nicht mehr. So, also als ich angefangen habe, gab es noch 12 Drogeriemarktketten. So, und das hat sich natürlich so ein bisschen geändert. Und damals hat DM mir sozusagen sehr netterweise, weil man sich auch untereinander alle kannte, weil das ja alles unternehmergeführte Unternehmen damals auch zu 100% waren und teilweise noch sind, die Chance gegeben, dort halt parallel meine Ausbildung zu machen, was natürlich sensationell ist, wenn Sie in der gleichen Branche ein anderes Unternehmen kennenlernen, was damals auch schon viel größer war, als wir das gewesen sind.
Also war das nie ein Thema irgendwie Angst vor Wettbewerb oder
so? Na, wir haben ja sogar zu dem Zeitpunkt kurz danach noch gemeinsam kooperiert und wir haben ja auch die Eigenmarken zusammen verkauft damals von DM. Okay. So und darauf ist ja auch, sag ich mal, auch diese Zusammenarbeit mit Alnatura entstanden. Also das war, der Markt war halt bei weitem noch nicht so konsolidiert und dadurch waren noch viel mehr Kooperationsmöglichkeiten untereinander auch noch vorhanden, anders als das vielleicht heute der Fall ist, wo jeder überall ist und auch aufgrund des sehr engen Marktes heute einfach auch wesentlich intensiver noch der Wettbewerb stattfindet.
Ja, okay. Und war es von Anfang an für Sie klar, dass Sie in die Fußstapfen quasi von Ihrer Familie da treten wollen und das Familienunternehmen weiterführen wollen? Oder gab es auch mal eine Zeit, wo Sie gedacht haben, ich schmeiß alles hin und werde Bäcker oder keine Ahnung was?
Tja, also ich glaube, das ist keine Frage, die man mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Ich würde sagen, ich bin der Älteste von meinen Geschwistern und ich glaube, gerade wenn man dann auch im Moment das einzige Kind ist und dann natürlich ein gewisses Alter hat, bin ich immer sehr nah an dem Unternehmen gewesen und meine Eltern und auch meine Großmutter haben sich sehr viel Mühe gegeben, dass ich auch sehr nah an dem Unternehmen irgendwie bin und man ist da eher hineingewachsen, als dass es vielleicht eine bewusste Entscheidung war, sondern es war vielleicht irgendwann eher die logische Folge dessen, sozusagen das zu machen und deswegen glaube ich, gibt es nicht diesen Moment der bewussten Entscheidung, weil ehrlicherweise, wenn Sie mir das vielleicht nur bedingt abnehmen oder Ihre Zuhörer, aber ich würde sagen, Sie brauchen schon ein gewisses Alter, um überhaupt so etwas aktiv entscheiden zu können, weil Sie eigentlich verstehen, was so eine Entscheidung betrifft. Und dieses Alter liegt weit nach meinem Anfangsdatum, würde ich sagen. So, also deswegen würde ich sagen, ich bin da hineingewachsen, ohne dass es eine aktive Entscheidung gibt. Ich würde sagen, es gab eher keine aktive Entscheidung dagegen. Vielleicht kann man es so formulieren, dass es keinen Moment gab, wo ich sage, nein, das will ich nicht und ich mache jetzt was ganz anderes.
Ich meine, das ist ja auch eine Riesenchance, die man da eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt bekommt. Ich meine, das ist eine tolle Herausforderung, die man sich stellen kann.
Ja, also das ist ja auch immer schön, man sagt ja auch immer, das ist eine schöne Herausforderung, wenn es um unangenehme Dinge geht. Wenn Sie mich fragen, würde ich immer sagen, jede Medaille hat halt ihre zwei Seiten. Mhm. Und selbstverständlich bekommt man ganz viele Möglichkeiten und auf der anderen Seite bekommt man halt auch ganz viele Verantwortlichkeiten. So, und die sind mal schön und die sind mal belastend und die sind mal so. Und dann, glaube ich, kommt es halt auf den einzelnen Menschen auch an, ob er dann mit diesem Setup der Möglichkeiten, der Risiken, der Verantwortung halt dann auch klarkommt und das auch annehmen kann. So, ja. Und deswegen glaube ich, ja, ich glaube, von außen gesehen wird immer sehen, Mensch, wäre toll, wenn ich das auch hätte. So, aber ich glaube, es gibt halt auch eine Menge an Dingen und das sieht man ja auch immer in Nachfolgeprozessen bei anderen Unternehmen, dass es auch durchaus eine Menge Menschen gibt, für die das eher eine Bürde als eine Chance ist. Und jetzt würde ich sagen, habe ich das Glück gehabt, dass das vielleicht mit mir einen guten Match gefunden hat, dass ich das in einer guten Balance zwischen Bürde und Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeit da betrachte. Aber das ist aus meiner Sicht kein Selbstgänger und das ist so ein bisschen, glaube ich, immer eine sehr vereinfachte Sicht zu sagen, ach toll, der kriegt jetzt so ein Unternehmen und dann kann er da das machen, aber dass sie dann ab Tag 1, sage ich mal, mit massiven Erwartungshaltungen von Partnern, Mitarbeitern, Eltern, Geschwistern, wem auch immer, dann sofort konfrontiert sind und jeder natürlich auch erwartet, dass sie alles möglichst gleich richtig machen, das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Faktor, der häufig dann halt eher so im Stillen und im, sag ich mal, im Schatten dieser Thematik stattfindet, als dass das jetzt so offen sichtbar ist.
Und nach dem Studium bei DM sind Sie dann zurück zu Bunikowski gegangen?
Ja, also ja, gar nicht so geplant in dem Punkt, aber mein Vater hat damals eine schwere Erkrankung gehabt und war halt aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so, dass man jetzt über Generationswechsel hätte nachgedacht und so bauen wir das jetzt für die Zukunft. Und wir haben damals in aller Mühe das ganz große Lager gebaut und ich hatte bei DM auch schon einen Schwerpunkt im Punkt Logistik und Supply Chain gemacht und deswegen war es naheliegend jetzt für dieses große Lager und in der Unklarheit, wie das jetzt ausgeht für meinen Vater, was ja zum Glück am Ende des Tages gut ausgegangen ist, dass dann jemand da sein muss, der zumindest da im Fall der Fälle irgendwie schon mal da ist und zumindest schon mal weiß, was da passiert. So, und deswegen bin ich dann aus heutiger Sicht sehr, sehr früh dann in das Unternehmen zurückgekommen und dann auch in die Verantwortung für unterschiedliche Fachbereiche über die Zeit.
Okay, und jetzt sind Sie bei Butni als Geschäftsführer tätig?
Ja.
Seit wann?
Als Geschäftsführer. Weiß ich gar nicht.
Schon länger.
Ja, schon ein paar Jahre. Also, aber das ist ja total interessant. Also, auch das in der Außenwahrnehmung total relevant, weil ganz viele gucken da drauf. Ich denke so, ja, also, ich habe vorher so gearbeitet, wie ich heute arbeite, weil am Ende empfinden sie natürlich eine andere Verpflichtung. Und ich würde wahrscheinlich auch heute sagen, ich würde auch im anderen Unternehmen so arbeiten, als wäre es das eigene. Weil ich glaube, entweder ist es eine Aufgabe, hinter der man 100% steht, oder es ist halt nicht so der Fall. Aber ja, es sind schon ein paar Jahre, die ich das mache.
Okay, und Bunni ist immer noch im vollkommen Familienbesitz bei Ihnen oder gibt es noch andere Shareholder, die
mit drin sind? Naja, das ist ja, wir haben ja, das kann man mit Jein beantworten. Also das, was wir ja in den letzten Jahren gemacht haben, dass wir eine Kooperation mit der Edeka eingegangen sind und im Zuge dieser Kooperation einen Teil des Unternehmens abgespalten haben, an dem die Edeka sich wiederum beteiligt hat.
Okay.
So, das heißt, die Kernfirma, für die ich dann auch Geschäftsführer bin, so, das ist 100% Familienunternehmen, aber das ist halt maßgeblich der Filialbereich, also unsere eigenen Filialen, während halt die Themen wie Einkauf oder wie Logistik oder was auch immer in dieser gemeinsamen Tochter jetzt sozusagen liegen und woran die Edeka einen entsprechenden Anteil hat.
Okay, wirklich spannend. Wie kamst du der strategischen Entscheidung? War das einfach, um, wie Sie gerade sagten, Einkaufskosten etc. zu drücken, eine bessere Verhandlungsstärke gegenüber den Lieferanten zu haben? Oder wie kam es dazu?
Ja, also es hat mehrere Gründe. Man muss ja sagen, wir sind ja in einer Branche tätig, wo, wenn Sie, sag ich mal, 1% Umsatzrentabilität machen, dann haben Sie einen guten Job gemacht. So, das heißt, anders als man sich das manchmal vorstellt, keine Ahnung, wie beim Konsumgüterindustrie, die sagt ja mal 20% Umsatzrendite, sind sie halt, müssen sie sehr, sehr genau rechnen und kleinste Kostenfaktoren haben halt schon einen Impact auf ihr Geschäft. Also, und die Situation ist auf der anderen Seite, dass, wenn Sie auf die Beschaffungsseite zum Beispiel gucken, dann wird unser Geschäft maßgeblich mittlerweile von globalen Unternehmen dominiert, also von einem Procter & Gamble, von einem Johnson & Johnson und so weiter. Und für die spielen sie in den globalen Headquarters gar keine Rolle mehr, wenn sie ein regionaler Player sind. Da spielt sogar Deutschland in Teilen keine Rolle mehr. So. Und das ist das eine. Also das heißt, für uns war die Frage, wie schaffen wir eine Möglichkeit, sage ich mal, eine Einkaufsmöglichkeit zu haben, um auch Interessen, die wir haben, sozusagen durchzusetzen. Und das Zweite, dass sie natürlich auch die Situation haben, wenn ein Wettbewerber 2000 Filialen haben und wir haben 200 Filialen oder 180 Filialen, dann müssen wir alle Kosten, die wir haben, durch 180 teilen. Der teilt sich durch 2000. Das heißt, wenn Sie einen Handzettel machen, wenn Sie ein neues Kassensystem entwickeln, wenn Sie was auch immer haben, Sie sind immer im Nachteil sozusagen was das betrifft. Und gleichzeitig bewegen sie sich in Deutschland in einem der kompetitivsten Märkte der Welt, was Einzelhandel betrifft. So, das heißt, wir brauchten eine Konstellation, die zwar unsere Stärken belässt, nämlich das, wie betreiben wir Filialen, wie sind wir lokal aufgestellt, wie gehen wir mit den Mitarbeitern um, aber die Schwächen in der, die Kleinheit, also der Vorteil ist ja genau in diesem Filial, wie dicht bin ich am Kunden dran, ist die Kleinheit ein Vorteil, aber wenn Sie auf rückwärtige Bereiche gucken, ist die Kleinheit ein Nachteil. Mhm. Und deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir da mit der Edeka einen wirklich hervorragenden Weg gefunden haben. Einmal als passendes Unternehmen, weil es auch ein Unternehmerunternehmen ja ist als Genossenschaft, und auf der anderen Seite genau die Schwächen auszugleichen, ohne die Stärken zu gefährden. Weil das ist häufig ja genau das Problem, wenn Sie solche neuen Konstellationen eingehen, dass Sie die Stärken plötzlich nicht mehr ausleben können und die Schwächen werden nicht ausreichend kompensiert. Daran gehen ja mal viele Unternehmen auch bei solchen Konstellationen kaputt. Aber für uns war das einfach jetzt auch im Laufe der Jahre einfach ein Riesenvorteil, gemeinsam mit der Edeka und auch mit dieser Kraft und den Möglichkeiten, die dort bestehen, unser Geschäft einfach auf erfolgreich weiterzuentwickeln.
Ja, klingt wirklich spannend. Und ich hatten Sie, glaube ich, gerade gesagt, 112 Jahre ist das Unternehmen jetzt alt.
Nee, 110 in diesem Jahr.
110, ja. 110, wow. Ja. Stimmt, 1912, genau. Okay, ja, dann sind es 110, Kopfrechnen. und wie viel ansprechen wir jetzt? Wie viele Filialen? Also sind ja wahrscheinlich stark gewachsen auch in den letzten 110, aber wahrscheinlich auch nochmal in den letzten 50, 40 Jahren.
Ja, das geht natürlich immer so ein bisschen evolutionär. Also man muss ja mal wenn sie so lange, also wenn man 110 Jahre am Markt ist, dann kann man ja mal sozusagen in der Geschichte gucken, was in diesen 100 Jahren alles passiert ist. So, das heißt also, muss man sich ja klar, das ist ja heute für uns unvorstellbar, aber nach 2 Jahren musste Ivan Budnikowski in den Ersten Weltkrieg ziehen seiner Geschäftstätigkeit. So, dann gab es vor dem Krieg schon eine entsprechende Anzahl auch an Filialen. Also er hatte damals schon filialisiert und dann waren nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Bombardements waren 80% der Filialen wieder komplett zerstört. So, ja, und dann fing man wieder an. So, und so heute sagen wir, wir haben um die 180 Filialen. Das schwankt natürlich immer, weil man eine Filiale zumacht, man eine Filiale wieder aufmacht, dann kommen ein paar dazu. Und der Markt ist halt auch sehr stark verteilt. Das heißt, es ist auch nicht so ohne weiteres möglich zu sagen, ich mache jetzt jeden Tag, jedes Jahr 20 weitere Filialen oder 200 weitere. Das machen ja unsere Wettbewerber durchaus, aber dafür brauchen sie dann auch genug Mitarbeiter. Sie müssen die Mitarbeiter ausbilden und so weiter. So, von daher wachsen wir in einem vernünftigen Tempo. So, das werden jetzt vielleicht in diesem Jahr, würden wir sagen, kommen so 7, 8 neue Filialen vielleicht dazu. Aber das ist halt auch nie so ganz vorhersehbar, weil natürlich sowas wie Corona verzögert Bauten dann oder,
absolut,
oder es kommt plötzlich eine, die sie unbedingt schon mal machen wollten, und da wird plötzlich was frei, dann machen sie die auch. Also deswegen, es wird ja mal so ganz viel auf die Filialanzahl geguckt, weil natürlich Größe und Zahlen immer ganz, ganz relevant sind.
Das ist eine gute Vergleichbarkeit am Ende, ne?
Ja, es hat eine gute Vergleichbarkeit, nur es heißt ja bei Weitem mal nicht, wenn sie mehr Filialen haben, dass sie dann besser wirtschaftlich dastehen, oder wenn sie weniger Filialen haben, dass sie schlechter dastehen. Das ist halt nicht immer unbedingt Ursache und Wirkung in dem Punkt. Ja. Ne? So, und es gibt ja genug Unternehmen, die auch sehr gewalttätig gewachsen sind oder mit sehr viel Kraft. Oder nehmen Sie jetzt die ganzen, wir haben ja eben schon über, haben Sie mich ja schon gefragt, ob Flink oder Gorilla, ja, wo Sie sagen, okay, da gibt es gar kein echtes Geschäftsmodell hinter, sondern es ist am Ende gefühlt ja nur eine Pferdewette, die da stattfindet, ob es noch jemand anders findet, der da nochmal Anteile kaufen möchte. Also, aber das hat ja nichts mit substanziellen Geschäftsmodellen zu tun, was Sie in unserer Branche halt und mit unserer Struktur halt dann schaffen müssen.
Ja.
Und darum geht es, glaube ich, immer einen hohen Fokus darauf zu haben, auch die dauerhafte Wirtschaftlichkeit halt sicherzustellen.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie da?
Um die 2000.
Wow, das ist schon eine amtliche Zahl.
Ja, aber wenn Sie es mal auf die Filialanzahlen dann runterrechnen und sind natürlich auch viel, Teilzeitkräfte oder Teilzeitmitarbeiter und Mitarbeiter mit geringfügiger Beschäftigung dabei, dann geht es natürlich schnell mit den Köpfen dann, die Sie dann brauchen, um, sag ich mal, 12 Stunden, 6 Tage die Woche abzudecken, kommen Sie dann schnell auf eine große Kopfzahl.
Okay, wirklich spannend. Und als Ihre Familien, also ich kann mir vorstellen, ich meine, es ist ja ein großes Unternehmen, das Sie hier führen, gibt es da noch andere Investments oder andere Startups vielleicht, die Sie parallel als Business Angel mehr oder weniger fast vielleicht auch VC schon begleiten? Oder sind Sie komplett fokussiert auf Budnikowski?
Also ich würde sagen, wir sind sicherlich nicht komplett fokussiert auf Budnikowski, aber wir sind keine Familie, die sagt, wir sehen uns als Venture-Kapitalgeber. Also was ich sage, wir sind keine Spielerfamilie, würde ich es mal benennen.
Ja, ja, also die Substanz steht da im Vordergrund.
Ja, ich glaube, wenn Sie so alt sind und wenn Sie auch sag ich mal, dann gibt es halt einen hohen Fokus darauf, sich nicht zu fragen, was schaffen wir jetzt in dieser Generation, sondern was ist notwendig, um für die nächste Generation das zu erhalten und ich glaube auch das Verständnis dafür zu haben, dass das, was ich jetzt hier mache als Beispiel, dass man einfach sagt, so, das ist am Ende, ist es nur eine Leihgabe der nächsten Generation und ich habe dafür zu sorgen und dann fangen sie nicht an zu zocken und dann noch in Themen, wo sie sich vielleicht auch nicht gut auskennen. Und wir würden uns jetzt nicht als Experte für Startups empfinden, sondern wir haben vielleicht andere Kompetenzen und deswegen helfen wir sicherlich auch immer Startups mal an verschiedenen Stellen, sag ich mal, inhaltlich oder geben ihnen eine Chance, ins Regal zu kommen oder wir haben auch mit Technologie-Startups immer wieder zu tun, die sagen, okay, wir haben eine gute Lösung und wir sind dann vielleicht ein bisschen flexibler aufgrund unserer Größe, sowas dann auch mal, um damit die so den ersten Absprung mal hinbekommen, auch im Markt ihre Produkte zu verproben. Das machen wir schon, weil wir schon, also da würde ich sagen, wir haben eine hohe Zuneigung für Unternehmer. Das würde ich sagen, ja, also Menschen, die sich entscheiden, auch junge Menschen, die sich entscheiden, Unternehmer zu sein und wenn sie, das finden wir schon für förderungswürdig, aber wir machen das nicht in dieser Art, wo jetzt jeder, sag ich mal, in dieser Form dieser, wie soll ich sagen, Goldgräberstimmung zu sagen, okay, wo schaffe ich jetzt meinen schnellsten Exit zum möglichst hohen Preis? Also das hat seine Berechtigung, scheint ja genug Leute da mitzumachen, aber das ist nichts, mit dem wir uns auseinandersetzen.
Okay, ist ja auch komplett nachvollziehbar. Und das Unternehmen ist ja auch sehr stark mit der Stadt Hamburg so verwurzelt. Wenn ich hier einen Pullover anschaue, sieht man das Booty-Logo auf der Brust mit dem Anker drunter. Also die Nähe zur Stadt ist auf jeden Fall auch hier in ihren Räumlichkeiten spürbar. Gibt es irgendwelche Projekte, für die Sie sich da einsetzen? So in der Stadt, Sie meinen eben schon, sind St. Pauli-Fan. Gibt es da vielleicht irgendeinen Bezug?
Also es gibt für mich persönlich einen Bezug zu St. Pauli. Das ganz bestimmt, aber das ist einfach jetzt mal persönliche Neigung, da muss man ja ein bisschen immer aufpassen, dass man persönliche Neigung nicht zu sehr mit dem Unternehmen zusammenbringt, aber natürlich gibt es auch immer mit solchen, wenn sie da eine gewisse Nähe haben, immer wieder Gesprächsansätze auch zu sagen, so gibt es Möglichkeiten, wo wir uns gegenseitig helfen können, weil ihr, keine Ahnung, da ein Thema habt, also keine Ahnung, wenn die ein Thema mit Merchandise oder so Dingen haben, so dann helfen wir da mal oder wenn wir sagen, können wir nicht mal was machen, dann helfen die uns, also sowas gibt es halt schon, ich glaube, das funktioniert halt in so einem lokalen Kontext immer gut, wenn man sich kennt und wenn man sagt, so, das ist ein vertrauenswürdiger Partner, da weiß ich, der geht vernünftig mit meiner Marke um und wir gehen vernünftig mit seiner Marke um, dann kann man solche Sachen machen. Wir haben jetzt nicht mal außerhalb vielleicht der Butenianer-Hilfe, die wir haben, die ja sozusagen für uns, sage ich mal, auch aus Unternehmersicht, aber auch der Mitarbeiter ein wichtiges Thema ist, wo wir sagen, so diese dauerhafte Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, um da mögliche oder etwas ein bisschen unterstützen, zumindest beitragen zu können zur Chancengleichheit, haben wir keine Projekte, wo wir sagen, also da engagieren wir uns. Weil das ist auch, muss man sagen, das ist zwar auf der einen Seite, ist das zwar nett, aber auf der anderen Seite ist das ja etwas, wir sind ja faktisch für alle Hamburger da und es gibt natürlich sehr wenig Einzelprojekte, wo sie sagen, davon profitiert dann halt jeder Hamburger. Und wie wollen sie erklären, dass sie, ich weiß nicht, was ein gutes Beispiel ist, aber jetzt machen sie in dem einen Stadtteil, machen sie was und im anderen machen sie nichts. Also so und am Ende, warum? Ja, also da sind wir schon sehr darum bemüht, uns auch als Unternehmen für alle Hamburger zu verstehen und nicht, sage ich mal, aus unserem eigenen Gusto heraus einzelne Dinge zu unterstützen, weil wir es persönlich schön finden, sondern als Unternehmen sind wir im Auftrag unserer Kunden unterwegs und wir haben dafür auch die Verantwortung mit den Geldern, die uns der Kunde für unsere Leistung gibt, auch vernünftig umzugehen. Und deswegen sind wir da schon sehr konzentriert, aber sehen halt für uns, sage ich mal, ein hohes Interesse zu haben, weil wir immer sagen, wenn wir eine Filiale haben und es geht unserem Umfeld dort gut oder das Umfeld entwickelt sich gut, dann entwickeln wir uns halt auch gut. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das, was Sie auch anders als stationärer Händler und dann auch als regionaler Händler haben. Wir können halt nicht morgen sagen, ja, ist uns alles egal, gehen wir halt morgen in die Schweiz. Oder gehen wir halt morgen in die USA. Ja. Also nach uns die Sintflut ist halt eine relativ schlechte Strategie, wenn man das als Verantwortung für die nächste Generation empfindet. Also haben wir natürlich Themen, die uns am Herzen liegen. Egal, also nehmen wir mal dieses Kinder und Jugendliche, aber auch das Thema der Nachhaltigkeit, wo wir sagen, klar, wenn hier in Hamburg um 7 Meter der Wasserstand steigt, dann ist das halt ein Thema. Ja? Ja. Also so, und dann haben nicht nur die Menschen ein Thema, sondern wir als Unternehmen haben auch ein Thema, weil es halt unsere maßgebliche Existenzgrundlage dann auch gefährdet. Und das ist, glaube ich, was vielleicht uns mit den Erfahrungen auch der Geschichte, also auch aus diesen Zäsuren, die es dort immer wieder gegeben hat. Also das heißt, wenn es Krieg gibt, ja, dann heißt das halt auch für uns, dass eine Lebensgrundlage gut geht oder wenn es eine hohe Inflation gibt oder wenn es soziale Unruhen gibt oder so, dann hat das was. Also ich habe halt es gibt ja einen Verband der Familienunternehmer und die haben immer sehr viel Schulung auch schon für die nächste Generation. Und da war einer, der immer gesagt, ihr könnt noch so viel Geld verdienen, wie ihr wollt. Wenn an jeder Ecke euch ein Stein ins Auto fliegt, dann wird euch dieses Geld nicht glücklich machen. Ja. Also seid euch darüber bewusst, dass ihr Teil auch der Gesellschaft seid und damit auch eine gewisse Verantwortung für diese Gesellschaft. Und ich glaube, das ist das, was uns da stark prägt, weil wir wissen, dass wir sehr nah oder sehr stark verzahnt sind mit unserem Umfeld und der Gesellschaft um uns herum.
Ja, klingt wirklich spannend. Lassen Sie uns den Blick nochmal so ein bisschen mehr Richtung den Markt jetzt drehen. Sie meinten ja eben, ursprünglich war das mal sehr differenziert. Also es gab quasi lokale Player in Deutschland, also Einzeldrogeriemarktketten, die verschiedene Bereiche, verschiedene geografische Bereiche besetzt haben. Das hat sich ja jetzt stark verändert. Mhm. Also wenn wir mal das Beispiel DM und Rossmann nehmen, die sind ja jetzt tatsächlich auch in Hamburg. Also bei mir in Winterhude, weiß ich gar nicht, ob es da ein DM gibt. Da ist der
Wo
große
in Winterhude?
Am Mühlenkamp.
Nee, am Mühlenkamp nicht.
Da ist der große Butnikowski, genau. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt noch vom Markt oder sowas geht, da ist, meine ich, beispielsweise ein DM oder ein Poppenbüttel.
Da gibt es ein DM, Rossmann und uns.
Okay, aber es hat sich sehr stark gewandelt. Ja. Und wen sehen Sie da als Ihre größten Wettbewerber und wo sehen Sie sich da selbst, wenn man das mal vielleicht auf ein Podium aufteilen sollte, oder eine Rangliste?
Naja, also ich habe gesagt, wir sind ja der Kleinste. Also so, das ist mit großem Abstand, wenn man das aus...
Auch in Hamburg?
Nee, in Hamburg sind wir es bestimmt nicht. Mhm. Aber wie ich ja sagte, ist die Frage, also die Einordnung der Größe ist ja die Frage, warum ordne ich es wo ein? So, ja. Und wenn ich sage, die Größe der Einordnung hat ja was zum Beispiel mit Einkaufsmacht oder Einkaufsmöglichkeiten zu tun. Und da sind wir jetzt theoretisch alleine gesehen, jetzt ohne Edeka, der Kleinste.
Okay.
So, und das ist völlig egal, ob wir in Hamburg der Größte sind, weil da guck mal national oder europäisch oder das ist sogar global drauf. So, und dann können Sie natürlich runtergehen, okay, ich scroll jetzt oder ich gehe jetzt in den Stadtteil rein, so, da gibt es natürlich, wo wir der Größte sind im Stadtteil also, oder der Stärkste oder auch in der Region. Aber deswegen muss man mal sagen, das ist halt auch mal sehr schwierig, wie Sie das bemessen, wer ist eigentlich der größte Wettbewerber. Und natürlich, wenn Sie jetzt auf die, am Ende ist ja, wenn Sie sagen, was ist denn Drogeriemarkt, am Ende ist ja Drogeriemarkt etwas, eine künstliche Begrifflichkeit, die ja geschaffen worden ist. Mhm. Also, weil irgendjemand hat mal gesagt, okay, folgende Sortimente gehören in den Drogeriemarkt.
Ja.
Und alle, die diese Sortimente führen, maßgeblich, sind jetzt Drogeriemärkte.
Mhm.
So, aber wir kaufen ja zum Beispiel frische Milch. Das finden Sie in den Kategorieaufteilungen des Drogeriemarkts nicht. So, das heißt, Sie haben erstmal eine sehr künstliche Sicht. Und wenn Sie auf diese künstliche Sicht gehen, dann würden Sie sagen, klar, dann gibt es einen DM, dann gibt es einen Rossmann als die Hauptwettbewerber und dann gibt es halt irgendwo nochmal einen Müller oder so. Aber das ist halt eher die Ausnahme.
Ja.
So, aber das ist ja viel zu kurz gesprungen, weil die Frage ist ja, dann gehen Sie, wenn Sie mir auf jetzt haben Sie auf das künstliche Konzept des Marktes reflektiert, jetzt können Sie mal sagen, jetzt gehe ich mal in die Kategorie Baby rein.
Mhm.
So, da ist vielleicht der größte Wettbewerber mittlerweile ein Babymarkt.de.
Ja.
So, also
Sie also haben, auch Online-Player, die in den Markt
vordringen. Also faktisch ist ja erstmal jeder, also überall, jeder ist für uns ein Wettbewerber, wo Sie ähnliche Produkte kaufen können. So, ja. Deswegen ist mal der Supermarkt, also deswegen haben Sie häufig als lokaler oder als stationärer Händler haben Sie eigentlich immer eher, wenn Sie so wollen, lokale Wettbewerbssituationen. Und das kann halt mal ein Douglas sein, das kann mal ein Bio-Supermarkt sein, das kann mal sein. Und Sie haben natürlich sozusagen die ganze Online, weil der Theorie das Produkt auch 24 Stunden lang jederzeit überall verfügbar ist, weil es nochmal elektronisch auch abgebildet wird.
Ja.
Das, war, ne? So, das heißt, deswegen kann man immer gar nicht sagen, wie sortiert man das ein? Und deswegen ist immer die Frage, welche Perspektive nehme ich ein, um auf diese Wahrheit zu gucken. Darum bin ich immer, merken Sie schon, kein großer Fan davon, Dinge zu sehr zu vereinfachen, weil es nimmt, also es blendet so ein bisschen die Komplexität aus und macht die Dinge vielleicht auch manchmal zu einfach.
Ja. Aber wenn man jetzt gerade diese Komplexität nochmal aufgreift, ist es wahrscheinlich auch eine Frage, wie Sie auch gerade sagten, es gibt die Produkte beim, oder nehmen wir mal das klassische Nivea-Shampoo, das bekommt man ja sowohl online als im DM, als bei Butni, als auch bei Edeka im Supermarkt oder ja, vielleicht sogar an der Tankstelle, wenn es mal irgendwie beim Rewe to go oder ähnliches. Dann ist ja auch eine Frage, wie positioniert man sich da und wie schafft man es für den Kunden, einen Mehrwert zu schaffen, dass er am Ende sagt, nee, ich kaufe das jetzt bei Butni, weil vielleicht läuft es über das Branding, vielleicht läuft es über ein USP, die Marke ausstrahlt. Aber wie schaffen Sie das da oder wie versuchen Sie es dort, die Kunden quasi an sich zu binden, wenn die Produkte doch eigentlich so substituierbar sind?
Naja, also erstmal können Sie Kunden nicht binden. Sie können Möglichkeiten bieten, dem Kunden sich mit Ihnen zu verbinden.
Mhm.
Das ist meistens schon einer der großen Vorteile, was man, glaube ich, verstehen muss. Und ich glaube, das andere, was man verstehen muss, ist, dass ja, wir glauben ja alle von uns selber, dass wir wahnsinnig rational sind und dass wir wahnsinnig effektiv Entscheidungen anhand von Fakten treffen. Und das ist halt nur in Teilen, stimmt das halt nur, sondern wenn sie maßgeblich gucken, wenn sie mal schauen, wie der Mensch an sich funktioniert, dann ist der Mensch erstmal darauf gepolt zu sagen, wer löst mir mein Problem denn jetzt eigentlich am besten, was ich habe. Und deswegen können Sie heute sehen, eine der maßgeblichen Auswahlkriterien für stationären Handel ist die Frage, welches Geschäft ist am dichtesten dran?
Ja.
Das ist die zentrale Frage. Also da können Sie alle anderen Dinge erstmal hinten anstellen und dann sehen Sie, wann was kommt. Da haben Sie ganz häufig die Diskussion, ja, der Preis, das ist das wichtigste Thema, Preis kommt auf Platz 5. So,
okay.
Also, und da sehen Sie das eine, was gesagt wird und das andere, was Handlung ausmacht. Das heißt, ich glaube, da muss man schon mal das unterscheiden. Und am Ende ist es nachher, würde ich immer sagen, nicht der Warenkorb der Produkte, den Sie gut lösen muss, sondern die Frage ist der Warenkorb der Problemlösung, die ich anbiete. So, also, wie ist die Verfügbarkeit? Wie schnell bekomme ich da dran? Ist es für mich bequem? Ist es für mich, passt das Sortiment? Fühle ich mich da wohl? Also, mein Beispiel, Sie haben gerade Winterhude, ich habe lange auch in Winterhude gewohnt, war mal mein Beispiel, es gab da 5 Cafés. So, und faktisch können Sie sich darüber streiten, ob der Café rational jetzt bei dem einen besser war und bei dem anderen schlechter.
Ja.
So. Also, da können Sie wahrscheinlich wahnsinnig viel Untersuchungen und Sommeliers und andere Dinge draufsetzen. War völlig unerheblich, was das ist. Die Leute waren da beim Café, nicht, wo der beste Preis war, nicht wo, sondern die waren da, wo in Winterhude, was damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber so ein typischer Single-Stadtteil war, wo die Verkäufer so nett waren und wussten, ob ich im Urlaub war oder nicht.
Also tatsächlich irgendwie so eine Gesamt-Customer-Experience.
Ja, am Ende Nähe. Ja, also wenn ich alleine bin und ich wache morgens alleine auf und ich muss alleine meinen Kaffee trinken, überlege ich mir, trinke ich alleine und gehe ich irgendwo hin, wo ich das Gefühl habe, zumindest gefühlerweise von menschlicher Nähe, wenn Sie
ja.
so wollen. Ja, so. Also sind die Leute da hingegangen.
Mhm.
So, und daran sehen Sie, dass es teilweise gar nicht um das Produkt geht, sondern dass es halt um andere Dinge geht. So, das wird jetzt jemand, der vielleicht nicht Single gewesen ist in dem Stadtteil, wird das vielleicht anders beurteilt haben.
Mhm.
Der hat gesagt, okay, also ich habe jetzt irgendwie ein kleines Kind hier, das kostet Windeln richtig teuer, ich muss jetzt den günstigsten kaufen.
Mhm.
Also wähle ich es danach aus. So, und dann ist ja eigentlich die Frage, haben Sie ist Ihr Spektrum an Problemlösungen breit genug, dass Sie ein Ladengeschäft mit all den Komplexitäten dann betreiben können.
So, ja.
Deswegen glaube ich, geht es immer darum, schaffen Sie einen Mix aus Problemlösung an einem Standort, den Sie wirtschaftlich dann dort betreiben können.
Okay, verstanden. Wenn man tatsächlich jetzt mal so ein bisschen Richtung digitale Lieferservices guckt, wird dieses Standortproblem ja für den Käufer auf jeden Fall erstmal deutlich depriorisiert. Wenn man sitzt zu Hause, dann ist es eigentlich auch egal, ob die Flink-Filiale oder die Gorilla-Filiale jetzt 10 oder 5 Kilometer weit weg ist. Hauptsache, man ist im Lieferkreis und kann sich das am Ende ja nach Haus bestellen lassen. Sie meinen ja eben schon, Sie glauben nicht an diese Geschäftsmodelle, weil sie erstmal substanzlos sind und tatsächlich gerade sehr, sehr stark finanziert werden, obwohl sie noch nicht profitabel sind. Da gehe ich zu 100% mit. Aber glauben Sie, dass das Kaufverhalten von den Kunden sich langfristig so ändern wird, dass diese traditionellen Geschäftsmodelle auch zukünftig vielleicht größtenteils oder vielleicht irgendwann sogar komplett digital abgebildet werden?
Nö. Daran glaube ich nicht, weil sie eine Grundannahme, die da wieder hinter ist, zu sagen, dass die Überbrückung von Raum die einzige Problemlösung ist, die Kunden haben wollen.
Ja.
Das heißt, sie denken nur in Nachschub.
Mhm.
Und so funktioniert ja kein Kunde. Also die wenigsten Kunden denken bei allen Produkten in Nachschub.
Ja.
Also warum gibt es bei einem Edeka, warum gibt es eine große Fleischtheke, warum gibt es was nicht? Weil die Leute davor stehen und sagen, das sieht aber gut aus und das möchte ich mal probieren. Und das ist sozusagen, das werden Sie nicht nie digital abbilden können.
Ja,
vielleicht irgendwann im Metaverse oder was auch immer, aber da glaube ich, ist das noch sehr weit weg und Menschen sind halt auch sehr mehr viele Sinne, die Sie angesprochen haben wollen, also Geruch, Hören und so weiter. Und da gibt es ganz viele Dinge, das bietet Ihnen das nicht. Also es ist durchaus natürlich denkbar und das ist, glaube ich, aber das ist halt der normale Wandel, den es immer gegeben hat, dass Sie immer neue Geschäfte, auch Händler oder Wege hatten, wo gewisse Dinge sich verändert haben. Und sicherlich für das Mehl im Mahlgrad 405 oder was auch immer, können Sie Replenishment, weil Sie sagen, ob das Mehl jetzt grüne Verpackung oder blaue Verpackung ist, ist halt Mehl.
So, ja.
Also das heißt, da gibt es bestimmt klassische Replenishment-Artikel, die Sie machen. Aber es gibt ganz viele Dinge, die halt nicht so funktionieren. Und die Frage wird halt sein, häufig sind ja die klassischen Replenishment-Artikel, aber Artikel auch, warum Leute losgehen und sagen, ah, jetzt gehe ich noch mal, ach, jetzt, wenn ich schon mal hier bin, dann gucke ich noch mal.
Mhm.
Also auch mit der sozusagen mit der Inspiration einhergehen. Und deswegen glaube ich schon, also das gibt es, nehmen Sie jetzt, ich glaube, total, also geniale, wenn da hätten Sie mich nachgefragt, wo nutze ich das, ist Getränke Nachschub. Klar, weil wenn ich
also Flaschenpost dann wahrscheinlich.
Ja, genau, wenn ich im dritten Stock wohne und lieber aus Wasserflaschen, also Plastikflaschen trinken will, dann bin ich ja super froh, also ich weiß, welches Wasser ich haben will und ich habe keinen Bock, dass die drei im dritten Stock zu tragen oder ich kriege das selber körperlich gar nicht mehr hin oder so. dann bin ich froh, wenn mir das ja jemand ganz konkret löst. Aber das ist ein typisches Replenishment.
Ja.
So, aber ich glaube, nun kenne ich deren Zahlen nicht und auch nicht deren Sortimentsmix, aber man hat ja gesehen, dass die versucht haben, sich jetzt sehr weiter noch in anderen Sortimenten aufzustellen.
Ja.
Ich glaube nicht daran, dass da richtig viel sich bei dreht, weil egal, wo ich die sehe, habe ich noch nie eine Tüte daneben gehabt, wo es Lebensmittel noch drin waren oder irgendwas anderes, weil das sind dann halt vielleicht keine unbedingten Replenishment-Artikel. So, und deswegen ist natürlich, also ich glaube, dass es schon noch andere Treiber geben wird, aus, wenn sie sagen, aus dem, sag ich mal, aus dem Internet der Dinge oder so, also wenn sie Replenishment-Prozesse automatisieren können, die automatisiert ausgelöst werden, ob die Leute das nachher wollen, weil sie sagen, habe ich das noch unter Kontrolle,
ja.
Will ich immer das Gleiche von allem haben oder will ich vielleicht doch mal eine andere Entscheidung haben, weiß ich nicht. Ne? Also ich glaube, da gibt es gewisse Chancen und für uns natürlich auch immer gewisse Risiken, die damit einhergehen, aber dieses, ja, wie soll ich sagen, was denn, ich nenne es mal so, was diese Propheten dann immer so tun, so, es wird jetzt alles nur noch automatisiert, es geht nur noch um Replenishment, ist aus meiner Sicht, lässt völlig die menschliche Komponente dieser Themen halt außer Acht. Und ich meine, das kann man jetzt ja mehr in der Pandemie denn mehr erleben. Die Leute wollen ja auch nicht nur zu Hause sitzen.
Nee, absolut.
Die wollen ja nicht nur alleine sitzen und sagen, sie drücken auf den Knopf und dann kommt einer vorbei. Sondern sie haben das ja auch, um rauszugehen. Und das darf man ja nicht unterschätzen. Also wenn sie in Hamburg sehen, 40% Singles, so, und die Mehrheit der Single jenseits der 40. Also da reden wir ja nicht, weiß nicht jetzt, beziehungsweise sie haben, aber jetzt nicht über sie, wir sagen, okay, das ist jetzt eine Phase, sondern das sind häufig auch Menschen, die sich vielleicht dauerhaft für dieses Thema entschieden haben. So, aber die wollen ja trotzdem Kontakt und die wollen trotzdem raus und die wollen so, warum reden wir über Vereinsamung in gewissen Gesellschaften, die schon älter sind, wie Japan oder so. Also wo die Leute sagen, so, ja, wo findet das denn noch statt? Und ich werde mir vielleicht nicht immer leisten können, immer nur im Café zu sitzen oder immer nur das sehen Sie in Holland, gibt es einen Händler, der eine Kasse eingefügt hat, die heißt dann, ich sage mal übersetzt, Klönschnackkasse, weil da ist die Kassiererin bewusst, nimmt sich die Zeit, mit den Leuten zu sprechen.
Ja.
Und da sehen Sie ja, dass es da ganz andere Funktionen gibt, rein aus der reinen Replenishment, und das ist aus meiner Sicht immer ein bisschen das Problem, dass wenn zu sehr die Betriebswirte oder die Technologen über solche Dinge nachdenken, dass sie ganz viele Aspekte, die noch dort stattfinden, halt ausblenden.
Also gehen Sie davon aus, dass quasi, es ist ja aktuell immer noch ein wachsender Markt, dass er weiterhin noch ein bisschen wachsen wird, aber auch demnächst dann an seine Grenze kommen wird, weil diese ganzen soften Faktoren um das Einkaufserlebnis herum, wie beispielsweise die Klönschnackkasse etc., darüber nicht abgebildet werden können und die Inspiration auch auf andere Art und Weise stattfindet und vielleicht nicht ganz so sophisticating ist für den Customer,
also
für den
Kunden am Ende. Ich glaube, das, was man aus der Geschichte ja immer so ein bisschen lernen kann, ist, es gibt nie entweder oder. Also es wird ja mal gerne argumentiert entweder oder, sondern häufig, wenn etwas Neues entsteht, dann gibt es danach und. So, und die Frage ist halt, dieses und bedeutet halt häufig, dass sich auf die Kern, ein höherer Fokus auf die Kernstärken passieren wird. Also keine denkbar, dass wir uns vielleicht von gewissen Replenishment-Artikeln vielleicht verabschieden, vielleicht, ja, oder gewisse Sortimente sich verschieben, so wie es über die Jahre sich immer verschoben hat. Also nehmen Sie auf, früher haben wir viel mehr Tiernahrung gekauft, dann kamen die ganzen Futterhäuser und dann war ein Teil weg. Also das ist ja der normale Prozess, dass immer neue und vielleicht fokussiertere Modelle auf den Markt kommen und dann verschwindet etwas, aber das heißt ja nicht, dass nichts nachkommt, dass das ganze Modell weg ist. Und ich glaube, und umgekehrt wird man vielleicht glauben, dass, keine Ahnung, die großen Einkaufszentren größere Probleme in Zukunft haben werden, aber die Nachbarschaftsläden, wo die Leute halt ein aktives Zentrum in ihrer Nachbarschaft haben wollen, werden vielleicht eine neue Renaissance erleben, weil die Leute sagen, nee, irgendwie will ich auch nicht nur an toten Fassaden zukünftig vorbeigehen. Und das können Sie ja in allen Städten, wenn Sie heute nach New York gehen, dann gucken Sie Fifth Avenue über Leerstand und dann gehen Sie nach Williamsburg, Nachbarschaft, jedes Geschäft belegt mit etwas. So, aber in einer neuen Form, in einer anderen Form, und das ist immer das, was, glaube ich, sich anders bewegt, und das wird bestimmt auch noch eine stärkere Veränderung sein, dass sicherlich, sage ich mal, hochstandardisierte Formate es immer schwieriger haben werden. Na, weil am Ende Menschen gleich und gleich gesellt sich immer stärker zusammen, im Guten und im Schlechten. Und auf der anderen Seite bedeutet das, dass die Gesellschaft immer fragmentierter wird, und es braucht dadurch halt immer fragmentiertere Antworten. Und das ist natürlich, wenn sie sehr standardisiert sind, dann wird es halt herausfordernd. Und das ist wiederum, was ich vorhin sagte, vielleicht die Stärke auch von uns in der Zukunft, dass wir halt eher fragmentiert denken und nicht zu sagen, okay, ein Standard durch alles und das muss halt irgendwie jedem passen dann hängen wir den Preis halt vorne ran, sondern zu sagen, nee, lass uns mal überlegen, was muss eigentlich die Problemlösung hier in dem Standort sein.
Okay, verstanden. Gibt es irgendwelche anderen Trends, auf die Sie als Unternehmen aktuell gucken? Ich glaube, ein präsentes Beispiel, was man jetzt noch hat, ist das Amazon Go Store-Konzept, also quasi die Sachen direkt aus dem Laden mitnehmen, ohne an die Kasse gehen zu müssen, Mobile Checkout. Sind Sie da in diese Richtung irgendwie unterwegs oder haben Sie da Themen im Auge?
Also ich glaube, das sind ja so Themen, die eigentlich ja schon über viele Jahre virulent sind, dass man sich natürlich fragt, auch da, also Kunden halten sich durchaus vielleicht mal eine Stunde auf unseren Flächen auf, aber wenn sie an der Kasse sind, dann wollen sie sofort weg.
Ja.
So, also deswegen versucht man da jetzt, also, und da geht, das ist ja eher eine Frage, wie geht die Technologie weiter und wie kann ich mir auch zukünftig, wie ist diese Technologie bezahlbar in diesen Margensystemen, die wir haben? Und je breiter das wird, desto mehr kommt das, so wie es früher halt Kassen zum Tippen gab, dann gab es Kassen mit Scannen und zukünftig wird es in Kassen geben, wo halt vielleicht kein Kassierer mehr in dieser Form notwendig ist. Und dann haben sie die Chance, entweder natürlich sozusagen vielleicht mehr einen Mitarbeiter wieder auf der Fläche zu haben, der dann dem Menschen hilft, ja, oder zu sagen, ja, das brauche ich dann vielleicht an der Stelle nicht mehr und dafür einen besseren Preis oder ein anderes Angebot oder was es auch immer sein. Also, aber das würde ich jetzt eher als normalen Rhythmus sehen, wo sie immer schon geguckt haben. Früher haben sie, also ich kenne noch, da hat man, keine Ahnung, so ungefähr bestellt, indem man irgendwo angerufen hatte, als ich 7 gewesen so.
Autokatalog.
Ja, so dann haben sie früher irgendwie so, nee, auch für unsere Filialen haben sie früher so ein Tippgerät gehabt, musste zur Telefonzelle gehen mit so einem Schnorchel und der das dann so übermittelt. So, und heute haben sie, greift der Teamleiter nur noch sehr bedingt in den gesamten Bestellprozess ein, weil es halt automatisiert ist. So, ja. Und ich glaube, die Automatisierung von Prozessen, wo sozusagen der Prozess auch keinen Kundenwert stiftet. Das ist, glaube ich, immer die wichtige Unterscheidung. Also am Ende, ob sie jetzt sozusagen die Karte dem Automaten hinhalten oder die Karte dem Mitarbeiter geben, das auch noch an, das hat halt keinen Mehrwert für den Kunden, sondern es hat eher einen Störungswert, dass er vielleicht in der Kassenschlange steht für 2 Minuten und denkt, das dauert ja eine halbe Stunde hier. Und die, an den Dingen schrauben sie natürlich weiter und das ist natürlich auch immer ein Fokus von uns zu sagen, so wie bekommen wir, wenn sie knappe Mittel haben, wie schaffe ich eigentlich, dass ich die Mittel so einsetze, dass sie so sinnig wie möglich für den Kundenwert einsetzbar sind.
Ja, also wo sie dadurch, quasi sagen, sie stellen den Kundenwert darüber, wo sie vielleicht auch Kosteneinsparungen dadurch hätten, wenn sie sich, mal hart gesagt, Mitarbeiter an der Kasse sparen können. Das muss ja, hat ja eine ganz normale organische Fluktuation, dass man quasi das abbauen würde, damit solchen Trends dahin kommt.
Ja, ich weiß gar nicht immer, immer über weniger dann am Ende läuft, da glaube ich gar nicht dran, sondern am Ende hat Kundenwert haben sie ja 2 Aspekte. Sie haben ja entweder den Aspekt, ich kann Kosten sparen, aber ich habe den anderen Aspekt, ich kann meinen Umsatz ausdehnen, indem ich eine bessere Leistung erbringe. So, ja. Und wird ihnen vielleicht häufig auch nicht unerheblich so gehen, dass sie sagen, entweder ich finde ein Produkt nicht, habe ich jetzt keine Lust nachzusuchen, gehe ich aus dem Laden raus. Oder es gibt vielleicht ein sinniges Ergänzungsprodukt, was ich nicht kaufe, weil ich noch nie davon gehört habe und mich keiner dahin beraten hat. So, also ich glaube, da wird, also auf der einen Seite, glaube ich, wird es immer mehr als genug Arbeit geben, dass man gar nicht über, und auf der anderen Seite muss man ja sagen, auch die Demografie wird ja die nächsten Jahre erheblich dafür sorgen, dass gewisse Themen unter erheblichen Druck kommen werden, weil gar nicht mehr genug Menschen da sind, die vielleicht faktisch das überhaupt noch ausüben können.
Okay, wirklich spannend. Gibt es eine Digitalstrategie, die Budni da irgendwie fokussiert? Zum Beispiel Click and Collect, bieten solche Services an oder haben Sie vielleicht einen eigenen Online-Shop oder verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon?
Nee, also ich halte doch nichts davon, also es gibt keine explizite Digitalstrategie, weil das ist ja total sinnbefreit. Warum soll ich etwas, also das würde, ich habe eine Analogstrategie und ich habe eine Digitalstrategie und die laufen parallel oder laufen die zusammen, sondern am Ende, wir haben ja ein Geschäftsmodell.
Eine Omnichannel-Strategie wäre es
dann ja eigentlich. Ja, genau, also rede ich über eine Omnichannel und auch das hat ja, ist ja produktzentrisch gedacht. Sondern die Frage für uns ist sozusagen, das würde ich sagen, aus einer kundenzentrischen Strategie ist zu sagen, gibt es Dinge, die wir technisch jetzt besser lösen können, als wir sie heute analog lösen können. Aber es gibt auch Dinge, die wir unbedingt analog lösen wollen, weil wir glauben, dass es den höheren Kundenwert hat.
Ja.
Und deswegen bin ich immer so ein bisschen, das ist ja immer so ein bisschen Buzzword-mäßig jetzt nicht, weil Sie es jetzt gesagt haben, aber immer so gern so ja repetiert wird, zu sagen, ich glaube, da muss man manchmal über diese Begriffe ein bisschen mehr auch nachdenken, um eigentlich erstens ja auch keine Ängste zu wecken und zweitens auch eigentlich klar zu machen, worum es eigentlich dabei geht. Und deswegen bin ich ein großer Fan, immer aus dem Thema des Kundenwerts zu kommen und sich die Frage zu stellen, was ist was dem Kunden wert? Und wenn halt das Vereinnahmen von Geld, wie eben genannt, dem Kunden eigentlich nichts wert ist, weil ihm egal ist, ob er das im Automaten einen Mitarbeiter was ich gibt, so, dann müssen wir darüber denken, wie wir den Prozess günstiger machen, weil dann können wir ihm halt an einer anderen Stelle mit den Mitteln, die wir da verbrauchen, eine bessere Leistung erbringen.
Okay, verstanden. Jetzt lassen wir über ein anderes Thema vielleicht sprechen. Ich habe vorhin gelesen, dass Sie jetzt raus quasi aus Ihrem Kernmarkt, aus dem Herzen von Hamburg quasi jetzt auch nach Berlin expandieren und auch vor Corona da schon die ersten Filialen aufgemacht haben. Dann ist es durch Corona, glaube ich, so ein bisschen durch Verzögerung geraten. Sie meinten eben schon, Bauten haben sich wahrscheinlich, oder die Immobiliensuche hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger gestaltet in Zeiten von Corona. Und
jetzt auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Keiner wusste am Anfang von Corona,
absolut, ja,
natürlich, was passiert. Und Expansion ist auch immer etwas, was sehr langfristig, also sie haben ja von der Anbahnung, von der Prüfung und so weiter, das dauert halt sehr lange und wenn sie dann sagen, sie stoppen gewisse Prozesse erstmal, dann haben sie halt auch einen Nachlauf, bis das dann wieder anläuft.
Ja, und wieso ist es Berlin geworden? Warum explizit nach Berlin?
Also ich glaube, dass auf der einen Seite glauben wir, dass in Berlin viele Kunden finden, die durchaus Interesse haben an einem weiteren Format, was wir zu bieten haben. Das zeigt so ein bisschen die Erfahrung, wo sind wir besonders erfolgreich, in welchen Stadtteilen sind wir nicht in Hamburg vielleicht so erfolgreich.
Also wenn ich es mal jetzt ganz verplausibilisieren würde, also Richtung Schanze, Eimsbüttel, also sind die eher alternativeren Stadtteilen.
Ja, also ich würde eher sagen, da wo es sehr urban ist, da wo eher offene Menschen wohnen, da tun wir es leichter, weil wir natürlich andere Produktkategorien wie Bio, wie Naturkosmetik, wie diese ganzen Themen, die uns auch wichtig sind, wie Nachhaltigkeit, das Verständnis, dass Nachbarschaft wichtig ist. So, da würde ich mal sagen, tun wir uns leichter und sind natürlich vielleicht auch ein bisschen spitzer an der einen Stelle, als dass unsere Wettbewerber sind. So, das heißt, wir treffen da auf Kunden, die halt auch urban sind. Wir fühlen uns als urbanes Unternehmen. Also das ist einfach, und das völlig ohne Wertung, ist halt ein anderes Lebensgefühl, urban zu sein, als zu sagen, ich bin auf dem Lande. Und da würde ich sagen, da gibt es auch Wettbewerber von uns, die auf dem Lande erfolgreicher sind als wir. Und auf der anderen Seite ist Berlin neben Hamburg die einzig polyzentrische Stadt in Deutschland.
Okay.
So, das heißt, also es gibt nicht ein Stadtzentrum, sondern es gibt viele Stadtzentren. Und das ist uns halt sehr nah, weil wir genau aus dieser, was ich Ihnen anfänglich gesagt hatte, aus dieser Idee dieser Fragmentierung gerecht zu werden, wo wir dem nachkommen können, weil in Berlin ist halt auch jeder Stadtteil anders.
Ja.
So, und da fügen wir uns ganz gut ein und auch, glaube ich, so dieses, was da ja vielleicht unter Berliner Schnauze fällt, so dieses eher direkte und eher ein bisschen kantige und so, da passen wir als Norddeutsche auch, glaube ich, so ganz gut hin und es gibt einfach auch wahnsinnig viele Hamburger, die in Berlin wohnen, ne, mittlerweile. Ja. Also auch da fangen wir nicht bei Null an und es ist natürlich auch immer, ja, aus logistischen Überlegungen, aus Betreuungsüberlegungen ist das halt die nächstmögliche wirkliche Großstadt, die dann folgt und natürlich aufgrund auch der Entwicklung eher hin zur Weltmetropole auf Sicht natürlich auch die mit viel Zukunft dran ist und bei Weitem nicht so vom Wettbewerb belegt wie zum Beispiel Hamburg.
Okay, aber ich glaube tatsächlich, also klar, die Marke Butni wird auch in Berlin schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, aber natürlich ist sie in Hamburg schon deutlich präsenter als in Berlin und andere Marken, die ich denke, das ist ein recht gesättigter Markt eigentlich schon, ist auch in Berlin. Es leben viele Menschen, größte Stadt in Deutschland, meisten Einwohner, wahrscheinlich auch schon, die Leute haben ihre Routinen, sie gehen zu den gleichen Läden. Wie kommt man jetzt in so einen Markt rein, bricht diese, ja, ich sag mal, Einkaufsgewohnheiten von den Menschen auf und schafft so einen Mehrwert, dass sie sagen, okay, ich gehe jetzt nicht mehr, nachdem ich bei Edeka war, nachdem ich bei Rewe war, zu meinem DM, der daneben ist, sondern auch geh vielleicht die 100 Meter weiter dann zum Butni und kauf da ein. Also man kommt ja dann
sehr gesättigt. Ja, das ist sehr umgekehrt. Er geht 100 Meter weniger und ist dann bei uns.
Also sagen Sie.
Also das heißt, auch da ist ja wieder das Thema, erstens finde ich den richtigen Standort und bin näher am Kunden dran. Mhm. Und näher jetzt nicht nur räumlich, sondern auch näher im Sinne von, wir lassen uns mehr auf das ein. Also das ist ja so ein bisschen, was ich sagte, wenn Sie auf die Wettbewerbskonstellation gucken, dann ist es ja heute so, das würden Sie wahrscheinlich schon sagen, ich weiß nicht, ob Sie jetzt einen anderen Drogeriemarkt, ob der in Nürnberg ist oder in Berlin ist, ob Sie einen großen Unterschied merken würden.
Okay.
So, also der wird immer gleich aufgebaut sein, ja. Gleiches Ladendesign und so weiter und so fort. Und genau das machen wir halt nicht. Und ich glaube, ich kann Ihnen das nur aus den ersten vier Jahren berichten, allein das Feedback darauf, wie freundlich unsere Mitarbeiter sind und dass das ja hoffentlich so bleibt,
ja.
Da merken Sie schon, dass Sie natürlich Dinge mitbringen, die jetzt vielleicht gar nichts was mit Produkten zu tun haben, aber mit einer Idee und auch Identifikation und zu sagen, so, wir wollen halt auch, wir wollen nicht sagen, wir sind jetzt die Hamburger und wir machen den gleichen Kram in Berlin wie in Hamburg, sondern wir haben schon also auch sehr das Ziel, auch so bauen wir die Strukturen auf, die müssen ihre eigene Identität bekommen.
Okay,
die also sollen nicht die hanseatischen Kopie, Touch. Die sollen nicht die Kopie der Hamburger sein. Klar, wir verstecken nicht unsere Identität und sagen, ja, wir tun jetzt so, als wenn wir schon immer in Berlin waren. Das ist ja auch Quatsch und unglaubwürdig. Aber ich glaube, das, was wir stark in uns haben, zu sagen, okay, wir haben einen anderen Hintergrund, aber wir verstehen, dass das hier anders ist und wir wollen das verstehen, was anders ist. Und dann wollen wir auch irgendwie signalisieren, dass wir das sehr achten, wie ihr hier seid. Und das wollen wir ernst nehmen und darauf wollen wir uns einstellen. Sondern das findet natürlich in gewissen Sortimentsthemen statt, ja, dass wir auch Berliner Produkte mal aufnehmen, dass wir da diese Dinge machen. Aber es bedeutet natürlich auch, über die Dinge gewöhnen wir uns die Sprache an, wie richten wir die Läden ein, wie gehen wir mit den Leuten um, eigentlich das, was es hier halt auch ausmacht. Also wenn Sie mal rein rational auf unsere Märkte gucken, ja, was ist jetzt der große Unterschied? Ja, können Sie sagen, okay, die Regalfarbe ist mal weiß, die ist mal silber. wäre für sie völlig egal, ob es weiß oder silber ist.
Wenn es überhaupt auffällt.
Ja. Ja, genau so. Also idealerweise fällt es ihnen gar nicht auf, weil es irgendwie in so einem, sag ich mal, das Produkt soll im Mittelpunkt stehen. Und so, und sie sagen, ja, okay, die Atmosphäre ist für mich hier okay. Das Licht ist in Ordnung, ich fühle mich hier irgendwie wohl, Punkt. Ob das jetzt vom Regal kommt, ob das von der Wandfarbe kommt oder was auch immer, können sie wahrscheinlich die meisten Kunden fragen, wissen gar nicht, wie die Wandfarbe genau aussieht oder wie die Decke aussieht oder welche Lichter wir verwenden. Das ist ja völlig egal. Also damit machen sie ja keinen Unterschied, weil sie können zu jedem Designbüro heute gehen und sagen, bauen Sie mir einen vernünftigen Laden.
Ja.
So, also, so, aber... Aber der Punkt ist ja, und das ist ja egal, ob sie Gastronomie haben oder was sie woanders haben, es geht ja darum, hat der Markt eine Seele oder nicht?
Mhm.
So, und die Seele eines Marktes, das kriegen sie nicht vermessen.
Ja, schöner Gedanke, ja.
Ja, so, also das ist so ein bisschen wie die Seele des Menschen. Was wiegt die Seele des Menschen? Keine Ahnung. Mhm. Gibt es so Untersuchungen, 0,000, was auch immer, wenn einer stirbt, dann wird einem das leichter. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber das eine ist ja, wenn sie aus der rationalen Sicht kommen und sagen, ist doch völlig egal, ob es eine Seele ist, Hauptsache es hat seinen sachlichen Zweck.
Mhm.
So können sie das sehen und das hat auch seine Berechtigung. Wir sind sie halt eher in diesem, sag ich mal, Replenishment-Thema. Und so funktionieren ja auch viele Marken sehr erfolgreich. Also es ist auch überhaupt keine Abwertung, was das betrifft, dass das eine besser oder schlechter ist. Mhm. Aber es ist halt nicht unser Weg, sondern unser Weg ist zu sagen, so, es hat eine Seele und die Leute und eine Seele entsteht ja häufig auch dann, wenn Menschen das Gefühl haben, sie finden sich darin irgendwie wieder. Also zu welchen Marken habe ich eine hohe Zuneigung? Da, wo ich das Gefühl habe, die sind ja so ein bisschen wie ich oder die haben Eigenschaften, wie ich sie gerne für mich hätte oder was auch immer. So entscheide ich mich ja. Wir sind ja bei Klamotten auch, ob die Jeans jetzt von dem kommen wahrscheinlich aus der gleichen Fabrik. So, aber in den Einladen gehe ich rein, weil ich sage, so, das berührt mich irgendwie oder es gibt mir irgendwas mit oder es assoziiert was zu mir. Das bekleidet natürlich nochmal mehr, weil es von mir nach außen gezeigt wird. Aber so funktioniert das, glaube ich. Und ich glaube, dass wir vielleicht mehr in dieser Sphäre denken. Natürlich müssen die Kernleistungen stimmen, der Preis muss stimmen, das Sortiment muss stimmen, ja, Öffnungszeiten müssen stimmen, die Lage, natürlich muss ein ordentlich sauberer Laden sein und so weiter und so fort. So, aber wenn sie das alles geschafft haben, haben sie immer noch keine Seele drin und sie haben noch nicht unbedingt Verknüpfungspunkte, wo Menschen, Menschen sich verknüpfen wollen.
Also eigentlich am Ende geht es viel dann auch um die Marke Budnikowski, wie sie die in Berlin repräsentieren und wie sie dann zeigen.
Ich glaube gar nicht wir, sondern ich glaube, der ganz zentrale Punkt bleibt am Ende des Tages, wie es die Menschen in den Filialen in Berlin machen.
Okay.
Ja, damit habe ich gar nichts zu tun.
Ja, ne, klar.
Also meine einzige Aufgabe ist, denen nicht im Weg zu stehen dafür, wenn sie es machen, aber sondern am Ende ist das, schaffen wir eine, sag ich mal, auf Berlin entwickelte Kultur zu entwickeln, dass man irgendwann sagt, hey, das sind welche von uns.
Okay.
Ja, ich glaube, das ist das größte Kompliment. Mhm. Also ich meine, wenn sie auf der Schanze, keine Ahnung, kann ich Ihnen sagen, wenn Leute kommen und sich entschuldigen, dass die Scheiben kaputt gegangen sind, weil waren welche von außerhalb, weil die haben nicht verstanden, dass ihr ja welche von uns seid, so, dann wissen sie ja, da haben sie es geschafft.
Ja.
Ja, also denn so, und darum geht es, glaube ich, dass sie sagen, hey, das ist, dass wir was gute Nachbarschaft und das genau, was auch mit diesem Engagement oder diesem Ding dahinter steht, immer zu sagen, ja, nee, wir sind nicht nur hier, um zu nehmen und zu nehmen und zu nehmen, sondern wir sind hier schon
ein Teil von euch zu werden.
Im Gegenseitigen, dass es halt funktioniert. Und das sind manchmal ganz kleine, keine Ahnung, es gibt ja so eine einfache Initiative, zu sagen, wenn Kinder in Not sind, dass sie irgendwo hingehen können, wo sie denn in Sicherheit sind.
Mhm.
So, dass sie sowas einfach mit anbieten.
Ja.
So, das kommt. Weiß nicht, ob es überhaupt schon mal passiert ist, aber allein, dass sie es anbieten und dass sie sich darum Gedanken machen und sagen, Leute, ja, okay, die wollen nicht nur hier unser Geld haben, sondern die wollen halt auch einen Beitrag in der Nachbarschaft machen und wir glauben, dass es halt langfristig nur so funktioniert.
Ja.
So, und das ist halt vielleicht genau auch vielleicht so ein bisschen, was viele Menschen sich wünschen, neben diesen ganzen anderen Geschäftsmodellen, die einfach nur sagen, okay, ich greife hier einfach ab und wenn es halt nichts mehr abzugreifen gibt, dann bin ich halt wieder weg.
Ja.
Dass wir das halt anders machen wollen.
Okay, verstanden. Wie viele Filialen planen Sie in Berlin? Mal sehen.
Also das ist ja auch, stellen wir die typischen Fragen, die immer so jeder stellt. Und das kann ich ja gar nicht beeinflussen.
Okay, warum nicht? Also wir könnten ja schon sagen,
ich weiß ja nicht, wie viele Standorte ich bekomme, die sich lohnen.
Okay, also tatsächlich ist es sehr eine Frage von den Filialen, die angeboten werden, also von den...
Ich glaube, es ist von der Marktentwicklung abhängig, es ist von der Entwicklung der Kunden abhängig, es ist davon abhängig, wie gut wir das jetzt schaffen, das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, für uns zu etablieren und zu kultivieren, ist vom Angebot abhängig, ist es von dem abhängig, ist der Markt eher jetzt nach Corona, bei Einzelhandelsflächen gehen die Mieten eher runter, dann können Sie eher mal was machen an gewissen Stellen, als wenn die Mieten auf einem gewissen Niveau bleiben, wo Sie sagen, da sind wir eher vorsichtig, ob sich das so für uns funktioniert. Also da gibt es ganz viele Einflussfaktoren. Am Ende, also kann man sagen, wir wollen natürlich auch eine nennenswerte Anzahl von Filialen kommen. Aber nicht um jeden Preis, sondern wir wollen wirtschaftlich auf eine sinnvoll wirtschaftliche Größe kommen, das zu machen. Und wir wollen es natürlich auch so machen, das ist ja auch immer ganz wichtig, das passiert ja auch ganz häufig, dass die sich dann halt auch selber tragen, weil sonst müsste ich ja Geld aus Hamburg nehmen. Mhm. Also nehme ich vom, ich kann ja auch sagen, ich ziehe jetzt Geld vom Mühlenkamp ab.
Ja.
So, damit bestrafe ich sie ja dafür, dass ich in Berlin Läden aufmachen möchte.
Das wollen wir auf gar keinen Fall.
So, deswegen, also das ist aus meiner Sicht auch nicht nachhaltig, zu sagen, natürlich haben sie eine Anfangsinvestition immer, die sie tätigen müssen, und das ist auch ja immer so. Aber sie müssen dann irgendwann kommen, dass die sich auch selber tragen, weil sonst fangen sie an, ihre Stammkunden und ihre loyalen Kunden zu bestrafen. Und das kann ich hier diverse Fälle aus der Handelsgeschichte benennen, wo das immer passiert ist,
ja.
Wo dann aus dem Bestandsgeschäft die Kunden bestraft worden sind, nämlich durch fehlende Investitionen, durch fehlende Weiterentwicklung, weil irgendwo anders man sich ausgetobt hat, was ja. halt sich nicht gelohnt hat. Ne?
Okay. Vielen Dank. Also ich würde sagen, so können wir es auch eigentlich abschließen. Herr Wilke, vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel gerne. Spaß gemacht. Auch mal quasi hinter die Kulissen von so einem großen Hamburger, ja eigentlich schon im Herzen von Hamburg, also ein Hamburger Unternehmen, so ein hanseatisches Unternehmen zu schauen. Hat mir eine große Freude und vielen, vielen Dank. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Danke.
So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Folgt uns gerne auf Instagram, lasst eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Music da, je nachdem, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.